HR Info. Funkkolleg Wirtschaft. Erschütterte Wahrheiten. Neue Werte.
Am Mikrofon ist Karl-Heinz Wellmann. In einer Extra-Ausgabe des Funkkollegs geht es heute um die Frage, welche Erschütterungen die Finanzkrise in den Wirtschaftswissenschaften ausgelöst hat und was sich seitdem in der Wirtschaftsforschung verändert hat oder auch nicht. Dazu äußert sich Thomas Meyer. Er ist promovierter Ökonom, er hatte über lange Jahre hinweg leitende Positionen in der Finanzbranche inne und Thomas Meyer war von 2010 bis 2012 Chefvolkswirt der Deutschen Bank. Für die Folgen 8 und 9 des Funkkollegs Wirtschaft hat ihn meine Kollegin Judith Kösters interviewt und sie hat ihn zu Beginn auf einen häufig geäußerten Vorwurf an die Wirtschaftswissenschaft angesprochen, nämlich, dass das Fach sich in den Details hochmathematischer Modelle verirre, statt sich den großen gesellschaftlich drängenden Fragen zu stellen. Ob denn dieser Vorwurf gerechtfertigt sei, hat Judith Kösters gefragt. Ja, sagt Thomas Meyer.
Also die Wissenschaftler, die bleiben oft unter sich. Sie diskutieren Detailfragen, oft auch in einer Art und Weise, in einer Sprache, die für die Öffentlichkeit nur schwer verständlich und zugänglich ist. Einige, vielleicht sogar die meisten der Wissenschaftler, legen auch gar keinen größeren Wert darauf, von der breiteren Öffentlichkeit verstanden zu werden. Sie haben andere Ziele, die Anreize im Wissenschaftsbetrieb sind andere als die, dass man sich in die öffentliche Debatte einbringt. Es kommt darauf an, wissenschaftliche Beiträge, hochspezialisierte wissenschaftliche Beiträge in Fachzeitschriften zu publizieren, die einem dann wiederum die Karriereleiter hinaufhelfen. Für Publikationen in hoch angesehenen Fachzeitschriften bekommen sie Anführungsstriche Punkte. Das heißt also, sie verdienen sich Meriten. Je mehr Publikationen sie in solch hoch angesehenen Fachzeitschriften haben, desto weiter klettern sie die Leiter in ihrer wissenschaftlichen Karriere hoch. Oft fällt einem da auch dabei auf, dass es in diesen Fachbeiträgen gar nicht so sehr darauf ankommt, allgemeinverständlich zu sein, sondern ganz im Gegenteil, dass sie zum Teil, wenn ich so sagen darf, auch banale Fragen enorm wissenschaftlich überhöhen, in mathematische Sprache gleiten, um dann zum Teil, ich sage das jetzt etwas ironisch, mit banalen Antworten aufwarten zu können. Also sie haben dann zum Teil banale Fragen mit banalen Antworten, aber in einer hochkomplizierten, hochwissenschaftlichen Sprache.
Das heißt, mit einer sehr angewandten oder sehr praktischen politischen Frage, wie soll es weitergehen in Griechenland, verdiene ich mir in einer hoch angesehenen Fachzeitschrift keine Sporen, oder?
Damit können Sie sich kaum Sporen verdienen. Wenn Sie wirklich in Fachzeitschriften publizieren, müssen Sie sich auf die Sprachregelung in diesen Zeitschriften einlassen. Das heißt also, Sie müssen Ihre Beiträge gemäß einem bestimmten Schema aufbauen. Sie müssen die richtige Sprache sprechen, das heißt also die Modellsprache. Das heißt, Sie müssen sich mathematisch ausdrücken können. Und Sie werden, wenn Sie das tun, werden Sie eigentlich mit diesen Beiträgen nicht in der Lage sein, nach außen zu dringen, in die Öffentlichkeit, die öffentliche Meinung zu beeinflussen oder die Politik zu beeinflussen oder die Politik zu beraten. Der Wissenschaftsbetrieb ist von so her gesehen eine Sache für sich, abgesondert von der allgemeinen Debatte.
Das war jetzt relativ beschreibend. Ist er denn zu sehr abgesondert? Ist das ein Problem?
Ich denke, es ist ein Problem, insbesondere deshalb auch, weil in diesem Betrieb sich bestimmte Konventionen entwickeln. Sie müssen die Sprachregelungen beachten. Wer setzt die Sprachregelungen? Die Sprachregelungen werden gesetzt von den höherrangigen Wissenschaftlern. Diese höherrangigen Wissenschaftler, die in dem Betrieb bekannt geworden sind, sich hohes Ansehen erworben haben, geben die Zeitschriften heraus, bestimmen damit indirekt zumindest, nicht unbedingt direkt, das wird oft delegiert, aber indirekt zumindest, wer dort veröffentlichen darf. Damit üben diese Leute die zur Elite der Wissenschaft gehört, eben diese Leute, nicht nur einen Einfluss auf die Art und Weise aus, wie diese Wissenschaft sich ausdrückt, sondern sie üben auch einen Einfluss auf das theoretische Paradigma aus, das akzeptiert ist. Wenn sie dieses theoretische Paradigma nicht akzeptieren, wenn sie dem widersprechen, tun sie sich schwer, dort gehört zu werden. Es ist leichter, etwas zu veröffentlichen, wenn man sich diesem Paradigma anschließt.
Was ist dieses Paradigma?
Heutzutage würde ich sagen, und zwar, wenn ich sage heutzutage, dann meine ich jetzt in den Jahren nach der Finanzkrise, hat sich das vorherrschende Paradigma hin in Richtung zum neukeynesianischen Modell verschoben. Vor der Finanzkrise war die Ausrichtung nicht ganz so klar. Wir hatten eine Mischung aus neoklassischen Elementen und neukeynesianischen Elementen. Die Wissenschaftler nennen das das neukeynesianische neoklassische Fusionsmodell. Man hat es also kombiniert. Man hatte vor der Finanzkrise den Neoklassikern im Wesentlichen die Finanzmärkte überlassen. Also dahinter verbargen sich dann so Paradigmen wie effiziente Märkte, rationale Erwartungen. Daraus konnten sie dann ableiten, dass sie eine relativ leichte Regulierung haben konnten. Also die Finanzmärkte, dieser Sektor war also den Neoklassikern mehr oder weniger überlassen. Die Neukeynesianer haben dagegen das realwirtschaftliche Modell besetzt. Sie sahen da oft Marktrigiditäten, die die Notwendigkeit eröffneten, für die Politik einzugreifen. Die Politik musste da was regeln. Dieses Fusionsmodell kam dann aber unter Druck im Laufe der Finanzkrise. Die Neoklassiker, die neoklassische Komponente des Fusionsmodells, kam in Erklärungsnot. Wie war es möglich, dass die Märkte Finanzblasen bildeten? War es tatsächlich so, dass alle Marktteilnehmer rationale Erwartungen hatten? Also die Neoklassiker kamen in die Defensive. Das eröffnete den Neukeynesianern hier die Möglichkeit, den weiteren Raum zu besetzen, also die Neoklassiker wegzudrängen. Hatten die Neukeynesianer in der Vergangenheit sich in erster Linie um die Realwirtschaft gekümmert, hatten also dort argumentiert, dass Marktunvollkommenheiten die Notwendigkeit zu politischen Eingriffen begründen würden, konnten sie jetzt nach der Finanzkrise sich auch auf das Gebiet der Finanzmärkte vorarbeiten. Sie konnten argumentieren, es ist nun mal nicht so, dass die Erwartungen immer rational sind, die Märkte immer effizient. Auch da wird argumentiert, gibt es Marktunvollkommenheiten. Deshalb müssen wir da auch rein mit mehr Regulierungen. Und so haben Sie jetzt ein Paradigma, das sehr stark, meines Erachtens, sehr stark neukeynesianisch beeinflusst ist. Das ist das vorherrschende Paradigma. Man könnte das vielleicht so ein bisschen vergleichen wie mit der Kirchenlehre. Ja. Die Hauptakteure, die hoch angesehenen Würdenträger in diesem Betrieb geben an, wie die Richtung sein soll und machen es denjenigen, die sich diesem Paradigma nicht voll und ganz verschreiben, schwierig. Das ist so ein bisschen wie in der Kirche, wo die Kardinäle so in etwa das Dogma festlegen, also die Exegese der Bibel betreiben. Und wenn sie dem nicht zustimmen, dann können sie sehr schnell als Ketzer angesehen werden und haben Schwierigkeiten, gehört zu werden.
Dr. Thomas Meyer. Er war unter anderem von 2010 bis 2012 Chefvolkswirt der Deutschen Bank. Volkswirtschaft als Kirchenlehre? Die mathematischen Modelle wären dann die Monstranz, die die Wirtschaftswissenschaftler vor sich hertragen. Überspitzt könnte man tatsächlich sagen, es gilt in der Lehre der Ökonomie nur das, was sich mathematisch ausdrücken lässt. Dabei stehen hinter verschiedenen Modelltypen verschiedene Grundannahmen. Die Neoklassiker gehen davon aus, dass die Akteure an den Märkten, also die Konsumenten, die Kreditnehmer oder die Börsenhändler, dass die allesamt vollkommen rational handeln. Neukeynesianische Modelle versuchen hingegen stärker zu berücksichtigen, dass die Akteure an den Märkten längst nicht immer rational und auf Basis aller verfügbaren Informationen entscheiden. Vor allem der Unterschied zwischen den sogenannten nominalen und den realen Preisen spielt in diesen Modellen eine große Rolle. Also die Frage, wie sehr das Preisniveau und die Inflation unsere wirtschaftlichen Entscheidungen beeinflussen. Ob neoklassisch oder neukeynesianisch, stets handelt es sich aber um hochkomplexe mathematische Modelle. Thomas Mayer hat da erhebliche Zweifel, ob diese Modelle wirklich das Funktionieren einer gesamten Volkswirtschaft erklären können. Genau das versucht nämlich die sogenannte Makroökonomie. Sie versucht nichts weniger als die Wirtschaft als Ganzes gewissermaßen in ein Modell zu pressen. Die Mikroökonomie dagegen beschäftigt sich damit, wie einzelne Unternehmen oder wie einzelne Branchen funktionieren. Sie steckt sich damit, könnte man sagen, von vornherein niedrigere und damit möglicherweise auch realistischere Ziele, meint Thomas Mayer.
Ich denke, dass wir auf dem Gebiet der Mikroökonomie durchaus interessante und wichtige Dinge zu sagen haben. Mikroökonomie benenne ich jetzt mal die Erforschung der Funktionsweise einzelner Märkte. Ich glaube, die Mikroökonomie hat da auch sehr viel Praktisches beizutragen. Wie organisiere ich Märkte? Wie organisiere ich zum Beispiel die Versteigerung von Funklizenzen? Um ein banales Beispiel hier zu bringen. Also die Mikroökonomie ist meines Erachtens ganz gut unterwegs. Meines Erachtens haben wir aber ein Problem bei der Makroökonomie. Die Makroökonomie ist sehr komplex. Sie wollen ja in der Makroökonomie mittels relativ einfach handhabbare Modelle, wollen sie ein ganz komplexes Gebilde, nämlich die Wirtschaft und Gesellschaft, beschreiben. Und das wird sehr, sehr schwer. Dass sie diese Komplexität kaum, so gut wie gar nicht, in ein Modell hineinquetschen können, damit und sie da voll abbilden können, dass sie also voll wiedergespiegelt wird in dem Modell, müssen sie vereinfachen. Wenn sie vereinfachen, laufen sie Gefahr, eigene Urteile mit einzubringen. Und deshalb, denke ich, besteht die Gefahr in der Makroökonomie, dass sie doch sehr stark eben durch die Urteile derjenigen, die dort unterwegs sind, beeinflusst wird. Also man tut sich schwer, das alles völlig vorurteilslos, diese Wissenschaft völlig vorurteilslos zu gestalten. Das ist sehr, sehr, sehr schwer, weil das eben sehr viel komplexer ist als, sagen wir mal, die mikroökonomischen Fragestellungen, wo Sie in einem überschaubaren Bereich, da können Sie tiefer reingehen und können das meines Erachtens ganz gut analysieren. Das Problem ist meines Erachtens, dass wir in der Makroökonomie, ich scheue mich ein bisschen das Vorurteil zu nennen, aber mit bestimmten Prämissen, mit bestimmten Ansichten reingehen. Wir scheuen uns, das zuzugeben. Die Prämissen drücken sich in der Konstruktion der Modelle aus. Um ein ganz praktisches Beispiel zu geben, war und ist das neukeynesianische Modell einfach sehr, sehr schwach intellektuell in der Abbildung des Finanzsektors und des Bankensektors. Es ist einfach nicht gut abgebildet. Diese Teile der Wirtschaft sind dort nicht gut abgebildet. Nichtsdestotrotz, ja, verwendet man dieses Modell weiter, obwohl die Abbildungen unzulänglich sind. Warum macht man das? Es gibt meines Erachtens in der Ökonomie und jetzt insbesondere beziehe ich mich auf die Makroökonomie, das, was ich den Physikneid nenne. Die Ökonomen sind ein bisschen neidisch auf die Physiker. Die Physik wird von den Ökonomen als exakte Wissenschaft betrachtet. Da gibt es, wenn Sie so wollen, das gegenwärtig gültige Weltmodell. Gut, ja, das ist nicht für alle Zeit gültig. Man wird auch in der Physik sagen, es gibt immer wieder neue Erkenntnisse, wir arbeiten daran weiter. Aber es gibt sowas wie das gegenwärtig gültige Weltmodell, auf das sich alle einigen können. Sie können dann andere Modelle, die in der Vergangenheit mal aktuell waren, die können Sie vielleicht als interessante Geschichte der Physik, können Sie die nochmal nacharbeiten oder sich anschauen. Das ist ganz interessant, sagen wir mal, das Newton'sche Modell in der Physik sich anzuschauen. Aber wir wissen, dass Newton natürlich nach Einstein nicht mehr wirklich Bestand haben kann. So, und jetzt haben wir in der Ökonomie diesen Physikneid. Und wir tun so oft, als ob es so etwas wie das gegenwärtig gültige Grundmodell gibt. Und hier kommt meine Kritik rein. Das ist nicht so. Ja? Die Ökonomie ist keine exakte Wissenschaft. Wir interpretieren ökonomische Zusammenhänge auf eine Art und Weise, wie sie nicht unbedingt allgemeingültig ist. Also bestimmte Interpretationen mögen in bestimmten geschichtlichen Umständen sinnvoll sein. Unter anderen Umständen kann es aber sein, dass diese Interpretationen nicht weit tragen. Und deshalb möchte ich dafür werben, dass wir als Ökonomen offen sind, dass wir unsere Modelle laufend in Frage stellen. In Frage stellen dahingehend, ob sie uns helfen, die Realität zu erklären. Meines Erachtens war die Finanzkrise für die Ökonomen ein Weckruf. Bestimmte Dinge, die dort passiert sind während der Finanzkrise, waren einfach nicht auf dem Radarschirm der Mainstream-Ökonomen, der Neukensianer. War einfach nicht da. Die Modelle konnten das nicht abbilden und deshalb waren die blind für diese Sache. Wenn ich das erkenne, wenn ich sehe, ich hatte einen blinden Fleck, ich war einfach da nicht drauf gefasst, dann muss ich ehrlich sein, dann muss ich so ehrlich sein und zu sagen, ich muss jetzt doch nochmal zurückgehen und mir überlegen, was für alternative Erklärungsmöglichkeiten denn da sind. Ich muss das Modell relativieren. Ich muss sagen, das kann nicht absolut gültig sein, das kann nicht absolut gelten. Ich muss es relativieren. Meine Kritik an meiner Zunft ist, dass zu wenige Ökonomen bereit sind, sich zu relativieren, ihre Modelle, ihr Handwerkszeug zu relativieren. Das ist zu sehr verabsolutieren.
Im Funkkolleg Extra hören Sie Ausschnitte aus einem Interview mit Thomas Meyer. Bis 2012 war er Chefvolkswirt der Deutschen Bank. Danach gründete er sein eigenes Forschungsinstitut, das Flossbach von Storch Research Institute. Meine Kollegin Judith Kösters hat ihn mit einem Zitat des ehemaligen Chefs der US-Notenbank Fed, Alan Greenspan, konfrontiert. Im Oktober 2008, also auf dem Gipfel der Finanzkrise, bilanzierte der nämlich, Zitat, ein Großteil der Makroökonomie in den vergangenen 30 Jahren war bestenfalls nutzlos, im schlimmsten Fall schädlich.
Hochachtung vor Greenspan, dass er in hohem Alter, nachdem er lange Zeit in diesem System eine hohe Verantwortung getragen hat und dieses System vorangetragen hat, dass er jetzt bereit ist, das zu hinterfragen. Das erfordert Mut. Denn wenn Sie das tun, dann müssen Sie sich auch die Frage stellen, ob das, was Sie in der Vergangenheit über in seinem Fall Jahrzehnte gemacht haben, ob das richtig war. Das braucht Mut, um diese Frage zu stellen. Ich denke, den Mut, diese Fragen zu stellen, ob die Theorien wirklich immer noch richtig sind, diesen Mut hat nur eine kleine Minderheit. Die große Mehrheit der Ökonomen im Wissenschaftsbetrieb, aber auch in den Zentralbanken, scheuen sich davor zurück, grundsätzliche Fragen zu stellen. Sie halten sich am Bekannten fest. Das Bekannte sind die über die Jahre ausgefeilten Paradigmen, Theorien, die darin gelitten haben, dass sie nicht in der Lage waren, sie vor der Finanzkrise zu warnen. Eigentlich sollte man dann diese Paradigmentheorien kritisch hinterfragen, aber viele Leute halten es für sicherer, sich an diesen alten Theorien weiterhin zu halten. Gibt ihnen Halt, nicht notwendigerweise Erleuchtung, aber zumindest Halt.
Was schätzen Sie denn so in, was würden Sie sagen, in Prozent? Wie viel Prozent der gestandenen Ökonomen in Deutschland machen das so?
Ja, ich möchte es mal so sagen. Ökonomen, die ihre Karriere vor sich haben im Wissenschaftsbetrieb, können es sich gar nicht leisten, grundlegende Fragen zu stellen. Ökonomen, die schon älter sind, die keine großen Karriereerwartungen mehr haben, sind da freier. Jetzt können Sie sich natürlich ausrechnen, wie die prozentuale Verteilung ist. Im Allgemeinen denke ich, dass eben die Jüngeren zahlenmäßig stärker vertreten sind als die Älteren. Und einige der Älteren machen sie auch nicht, dass sie die Dinge grundsätzlich in Frage stellen. Unter den Eltern gibt es ja auch welche, die eben an der Dogmatik, der Kirchendogmatik maßgeblich mitgearbeitet haben. Wenn Sie als in Anführungsstrichen Theologe, also jetzt als volkswirtschaftlicher Theologe, unterwegs waren und wesentliche Beiträge zum Bau dieses Glaubensgebäudes geleistet haben, dann stehen sie ja vor der Frage, ob sie möglicherweise das, was sie in der Vergangenheit über Jahrzehnte geleistet haben, einfach abschreiben müssen als Fehlleistung. Oder aber sie sagen sich, das wird schon stimmen, ich biege mir halt die Wirklichkeit zurecht.
Wissen Sie, was mir für, welcher Gedanke mir da jetzt Angst macht, wenn ich zum Beispiel an die Griechenland- und Euro-Debatte denke und daran, welche Beiträge Ökonomen da leisten oder nicht? Und ich mir jetzt denke, alle jungen, fähigen Leute sind schon mal raus, weil sie mit ihren speziellen wissenschaftlichen Fragen beschäftigt sind. Mhm. Und damit das in irgendwelchen Journals und Top-Fachzeitschriften unterzubringen, dann fehlt komplett der Draufblick der jüngeren Generation. Und das ist bei der Frage, wie soll es weitergehen mit der Eurozone, wie soll es weitergehen mit Griechenland, fatal, oder?
Ja, ein großes Problem, das wir haben, an dem wir leiden, ist diese politische Korrektheit. Diese politische Korrektheit, die spielt sich auf zwei Ebenen ab. Da ist zum einen mal der politische Wille aus der Währungsunion etwas zu machen, das Bestand hat und das gut werden wird. Man unterdrückt Zweifel und sagt, das, was nicht sein darf, das kann nicht sein. Also man hält politisch an einem Ideal fest und neigt sogar dazu, sich vor der Wirklichkeit zu verweigern. Man lässt es nicht an sich rankommen. Das ist die eine Ebene, in der politische Korrektheit zur teilweisen Blindheit führt. Der andere Teil der politischen Korrektheit ist, in der Wissenschaft, wenn Sie die gängigen Paradigmen nicht in Frage stellen, wenn Sie an diesen Paradigmen festhalten, vielleicht sogar wieder besseres Wissen, um Ihre eigenen Karriereaussichten nicht zu gefährden, dann entsteht auch politische Korrektheit. Politische Korrektheit auf beiden Ebenen kann natürlich dazu führen, dass wir in die falsche Richtung marschieren. Die Politik ist gewillt, in eine bestimmte Richtung zu gehen, auch wenn die sich letztendlich als unerfreulich erweisen wird. Die Politik ist gewillt und die Politikberatung durch die Wissenschaft mahnt dann die Politik nicht, innezuhalten und ihren Kurs in Frage zu stellen.
Aber wie kommen wir da denn raus als Gesellschaft? Wir wollen ja keine Ökonomie an den Unis haben, keine Wirtschaftswissenschaften, die dafür sorgen, dass schon mal auf jeden Fall komplett die jüngere Generation und ein Teil der Älteren auch gar keinen Anreiz hat, sich mit großen aktuellen Fragen zu beschäftigen.
Es ist meines Erachtens sehr wichtig, dass wir den jüngeren Leuten, den Studenten beibringen, kritisch zu denken, kritisch zu fragen. Ich gebe Kurse an einer kleinen Universität und ich mache es mir halt zur Maxime, die Studenten immer wieder darauf zu bringen, darauf zu stoßen, kritisch nachzufragen, nicht einfach im Seminar zu sitzen und das abzuschreiben, was der Lehrer da an die Tafel schreibt, um das möglichst genau reproduzieren zu können und dann in den Klausuren möglichst hohe Punktzahlen bekommen zu können, wenn ich genau das wiedergeben kann, was der Lehrer mir vorsetzt. Nein, wichtig ist es wirklich, dass diejenigen, die anfangen, die noch unverbildet sind, dass die mit einem wachen und frischen Geist rangehen und kritisch fragen. Und da, glaube ich, ist die Herausforderung für die Lehrkräfte, da liegt die Herausforderung für die Lehrkräfte, dass sie die jungen Leute eben zu solchen kritischen Fragen ermuntern und das nicht glattbügeln, unterbügeln.
Sagt der Wirtschaftswissenschaftler Thomas Meyer. Bis 2012 war er Chefvolkswirt der Deutschen Bank. Danach gründete er sein eigenes Forschungsinstitut, das Flossbach von Storch Research Institute. Sie hörten eine Extra-Ausgabe des Funkkollegs Wirtschaft. Alle bisher gesendeten Folgen des Funkkollegs finden Sie online auf unserer Webseite www.funkkolleg-wirtschaft.de. Und auch dieser Hinweis noch. Auch zu diesem Funkkolleg können Sie ein vom Hessischen Kultusministerium und von den Volkshochschulen anerkanntes Zertifikat erwerben, als Nachweis Ihrer aktiven Teilnahme am Funkkolleg Wirtschaft. Anmeldungen hierfür sind noch bis Ende Januar 2016 möglich über die schon erwähnte Webseite www.funkkolleg-wirtschaft.de. Mein Name ist Karl-Heinz Wellmann.